Eine ungesunde Ernährung ist einer der größten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zu viel Salz, zu viel Zucker. Wir haben hier im Podcast ja schon ganz oft Beispiele genannt, welche Lebensmittel und vor allen Dingen auch Gerichte da wirklich gefährlich sein können, wenn man es übertreibt. Dennoch, Alex, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass viele Menschen gar nicht wissen, dass sie alleine durch das Essen ganz viel für die Herzgesundheit tun können, und zwar im positiven Sinne.
Ja, Thorsten, definitiv. Ich glaube, ganz viele denken immer nur bei allen Formen von Herzinfarkten oder ähnlichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen an diese klassische psychische Komponente, also zu viel Stress. Natürlich sind das auch Einflussfaktoren, aber ich kann über die Ernährung ganz viel präventiv tun. Und das ist ja eigentlich auch unser Ansatz, den wir immer verfolgen. Was kann ich im Vorhinein tun, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist?
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Damit willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in Kooperation mit dem Evangelischen Klinikum Niederrhein. Und da haben wir heute wieder einen Gast im Podcast.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Professor Jochen Börgermann. Ich bin Chefarzt an der Klinik für Herzchirurgie und Kinderherzchirurgie im Herzzentrum in Duisburg und bin hier zuständig für alle operativen Verfahren am Herzen vom Kleinkind bis zum hochbetagten Patienten.
Und da freuen wir uns sehr, dass Professor Dr. Börgermann uns heute mit allen klinischen bzw. medizinischen Fragen zur Verfügung steht. Er wird ein wenig aus seinem Alltag berichten.
Hören, was gesund macht. Morgens nach dem Aufstehen, auf dem Weg zur Arbeit oder abends entspannt auf dem Sofa. Bei Gesund gefragt gibt es die besten Tipps für deine Gesundheit. Einfach und effektiv für deinen Alltag.
Alex, wir möchten uns heute mal anschauen, welche Lebensmittel ja sozusagen perfekt sind, um unser Herz-Kreislauf-System zu unterstützen. Aber natürlich wollen wir auch darüber reden, was man vermeiden sollte. Das alles wollen wir in dieser Folge natürlich vermitteln, aber erstmal grundsätzlich müssen wir darüber sprechen, was sind denn so die typischen Erkrankungen, die durch eben ungesundes Essen zustande kommen.
Ja, ich glaube, so gewisse Klassiker kennt man. Das sind so diese direkten Einflussfaktoren, sowas wie Arteriosklerose, all diese Erkrankungen, bei der sich Plaque in den Arterien bildet, was letztendlich zu dieser Verengung führt, Verhärtung von Arterien. Und das kann natürlich durch eine Ernährung bedingt werden, mit vielen gesättigten Fetten, mit einem hohen Cholesterinwerten. Das heißt, so begünstige ich quasi so etwas. Und natürlich auch solche Bereiche wie Hypertonie, also der klassische Bluthochdruck, weil ich einfach zu oft zu viel salzreiche Lebensmittel esse und diese erhöhte Natriumaufnahme, die damit einfach einhergeht, den Blutdruck wirklich erhöhen kann. Und dann gibt es halt auch noch indirekte Einflussfaktoren, so nenne ich sie jetzt einfach mal, die halt auch oft stoffwechselbedingten Hintergrund haben. Sowas wie Diabetes, allgemeines Übergewicht, also Fettleibigkeit, die halt einfach auch langfristig dazu führen können, gewisse Herz-Kreislauf-Erkrankungen hervorzurufen.
Du schimpfst ja auch immer mit mir, wenn ich mal wieder lange auf der Autobahn unterwegs bin und die nächste Raststätte ansteuere und dann oft ja diesen Currywurst-Pommes-Wahn verfalle, weil ich einfach Heißhunger drauf habe. Also ist, glaube ich, jetzt so wirklich ein plakatives Beispiel, wie man es besonders gut falsch machen kann. Aber was löst das dann im Körper aus? Also warum ist gerade so ein Gericht Currywurst-Pommes so ein bisschen bedenklich, wenn man es übertreibt?
Ja, also erstmal schimpfe ich ja nur mit dir, weil du mir wichtig bist, weil mir deine Gesundheit ja am Herzen liegt. Ja, das muss man ja so sehen.
Das ist lieb.
Also das ist natürlich, ich nenne die ja nicht nur zum Spaß Herzinfarktplatte. Ne? Also das sind halt letztendlich all die perfekten Voraussetzungen im negativen Sinne, die du brauchst, um auch langfristig dafür was zu tun, nicht alt zu werden. Das heißt, einmal erhöhst du natürlich extrem deinen Cholesterinspiegel. Ne? Also eine Currywurst enthält halt wirklich viel gesättigte Fettsäuren, das jagt halt den Cholesterinspiegel im Blut ab nach oben. Deshalb alles, was das Thema Arteriosklerose angeht, super unterstützender Aspekt, negativen Aspekt. Dann erhöhst du natürlich deinen Blutdruck. Ne? Gerade Pommes, frittierte Lebensmittel enthalten halt einfach super viel Salz. Ganz oft ist das der Fall. Bluthochdruck, wissen wir alle, ist ein extremer Einflussfaktor. Und du förderst dadurch halt auch einfach Entzündungen im Körper. Ne? Es sind halt sehr verarbeitete Lebensmittel, beide Bereiche, enthalten Transfette, Currywurst, Pommes. Also chronische Entzündungen förderst du dadurch halt einfach extrem, beziehungsweise gerade diese stillen Entzündungen, die wir schon oft besprochen haben. Und ja, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, dass das Ding jetzt nicht mit 100 Kalorien um die Ecke kommt, sondern da hast du halt locker über 1000 Kalorien pro Mahlzeit drin. Und das ist einfach eine Menge, ja, diese Kaloriendichte ist halt einfach ein Killer, was Übergewicht angeht.
Jetzt ist unser Alltag ja oft stressig, dann hat man schon mal weniger Zeit zum Essen. Da kommt es eben dann auch vor, dass wir eben schnell mal zu diesem ungesunden Fastfood greifen. Dazu kommt dann ganz oft noch mangelnde Bewegung im Alltag. Das wollen wir ja gleich noch besprechen. Aber jetzt mal die Frage an unseren Podcast-Gast, Professor Dr. Jochen Börgermann. der ja im Verbund des Klinikums Chefarzt in der Herzklinik ist. Woran merke ich denn überhaupt, dass mein Herz eventuell, ja ich sag mal, überbelastet ist?
Also ganz typische Kennzeichen oder Anzeichen für eine Herzerkrankung sind zum Beispiel Luftnot bei Belastung, Herzenge bei Belastung, aber auch Schulter- und Rückenschmerzen. Das kann auch mal in den Oberbauch ausstrahlen. Typisch sind aber auch Herzrhythmusstörungen, also Herzstolpern oder ein zu schneller Puls. Das sind alles Anzeichen für eine Herzerkrankung. Ganz vorne würde ich aber sehen Schmerzen bei Belastung, Luftnot, Belastungseinschränkungen. Wenn Sie das bei sich wahrnehmen, insbesondere eben diesen Aspekt, dass das unter Belastung auftritt, dann sollten Sie sich einmal beschäftigen mit den Herzerkrankungen und sich da vielleicht auch mal durchchecken lassen.
In der Ernährung sind es ja gerade diese stark verarbeiteten Lebensmittel, Alex, die problematisch sind. Salz, Zucker sind so die kleinen Teufelchen, sag ich mal. Was mich nachhaltig beeindruckt hat, war mal dein Rechenbeispiel zum Thema Salz bei einer Fertigpizza. Das war im Rahmen, glaube ich, eines TV-Experiments auch. Das hat mich echt geschockt, was du da erzählt hast, und das möchte ich gerne in dieser Folge nochmal hören.
Ja, ich glaube, das, was wichtig ist, dass man sich wirklich auch Gedanken darüber macht, dass ein erhöhter Salzkonsum wirklich dazu führen kann, langfristig Herz-Kreislauf-Erkrankungen hervorzurufen. Man weiß laut Studien, gerade auch vom Robert-Koch-Institut, die sind jetzt so die letzten 3-4 Jahre alt, dass der aktuelle Salzkonsum in Deutschland ungefähr bei so knapp 9 Gramm bei Männern liegt und so etwas mehr als 6 Gramm bei Frauen. Und die Richtlinie, die wir einhalten sollten, laut WHO, ist 5 Gramm. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt so 5 bis 6 Gramm, aber auf jeden Fall sollten wir da drunter liegen. Und wir beide, also sowohl Männlein als auch Weiblein, liegen da drüber. Entweder nur ein bisschen oder halt deutlich, gerade wir Männer, das ist nochmal ein bisschen schlimmer. Und wenn du jetzt mal überlegst, du nimmst so eine klassische Pizza Salami. Ich habe mal eine genommen, einfach auch in Anlehnung an unser heutiges Thema von einem gewissen Doktor. Und den Rest des Namens kann man sich jetzt dazu denken. Eine Salami-Pizza, die hat auf 100 Gramm knapp 1,5 Gramm Salz. Und die Pizza wiegt ungefähr 350 Gramm. Das heißt, wenn ich das jetzt mal 3,5 nehme, ja gut, da brauchen wir nicht drüber reden, dass wir schon Richtung 5 Gramm unterwegs sind. Und das mit einer einzigen Mahlzeit. Das heißt, esse ich eine Pizza, ist mein Tagesbedarf an Salz schon komplett gedeckt. Und das ist halt einfach fies, weil viele das vielleicht gar nicht unbedingt immer so wahrnehmen. Aber in ganz vielen verarbeiteten Lebensmitteln ist einfach Salz bzw. Fett, das sind halt einfach ja super Geschmacksträger, die halt einfach dafür sorgen, dass das natürlich auch dementsprechend lecker schmeckt. Aber das ist natürlich ein Killer, wenn ich es schaffe, schon mit einer Mahlzeit, also mit der einen Fertigpizza, über meinen Salztagesbedarf zu kommen.
Jetzt wollen wir in der heutigen Folge ja schauen und vor allen Dingen Tipps geben, wie man das alles viel besser machen kann und uns immer ganz gezielt die wirklich guten Lebensmittel vorknöpfen. Und da würde ich gerne mal auf die Öle schauen, beziehungsweise auf das Olivenöl, denn nicht umsonst werden die Menschen im Mittelmeerraum ja besonders alt. Wir hatten ja auch schon mehrfach hier das Thema Mittelmeerernährung. Wie wirkt sich diese Form der Ernährung denn auf das Herz aus? Also gerade so die Öle, was haben die für einen positiven Effekt?
Ja, das Tolle ist an gerade jetzt beispielhaft Olivenöl, darin enthalten halt die Ölsäure, hat halt sehr viele Antioxidantien, zum Beispiel auch Vitamin E, Polyphenole, aber halt gerade diese extrem vielen guten, ungesättigten Fettsäuren. Das ist letztendlich das alles Entscheidende. Denn die sorgen halt wirklich dafür, dass ich mehrere positive Eigenschaften habe. Das heißt, zum einen habe ich eine entzündungshemmende Eigenschaft, gerade durch diese enthaltenen Polyphenole, ganz, ganz wichtig. Dann kann ich meinen Cholesterinspiegel senken. Und es geht ja gerade um die LDL-Geschichten, also das schlechte Cholesterin, worum es ja gerade hauptsächlich geht, und den im Blut zu senken. Und ein noch zusätzlich interessanter Aspekt, den kennen vielleicht viele nicht unbedingt, Endothelzellen. Klingt jetzt erstmal ein bisschen freaky. Das sind quasi die, die die Innenwände der Blutgefäße auskleiden. Die kann ich dadurch halt auch noch verbessern, diese Endothelfunktion. Und das ist halt gerade ganz entscheidend für die Regulierung des Blutdrucks. Also das sind ganz entscheidende, vorteilhafte Aspekte, wenn ich auf gutes, gesundes, gerade dieses extra native Olivenöl, was ich ja ganz oft propagiere, kaltgepresst zurückgreifen kann.
Das heißt, wir können natürlich eine ganze Menge selbst dafür tun, denn wir entscheiden ja letztendlich, was wir essen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz klarer Appell unseres Gastes, Professor Bürgermann.
Kontrollieren Sie Ihre beeinflussbaren Risikofaktoren für Herzerkrankungen. Und da gibt es halt ein paar, wo wir alle dran arbeiten können. Also das ist der Bluthochdruck, das ist der Fettstoffwechsel, also auf eine angemessene mediterrane Ernährung achten. stellen Sie Ihren Blutdruck ein, achten Sie auf mediterrane Ernährung, nicht zu viele Kalorien, achten Sie auf Ihr Gewicht. Sie müssen gucken, dass Sie Ihr Gewicht im Normalbereich halten und achten Sie vor allen Dingen auch Bewegung. Weil es gibt ganz interessante neue Untersuchungen, die sehr schön gezeigt haben, dass es auch lieber fit und ein bisschen dick als dünn und nicht fit. Das ist vielleicht auch eine Message, die ganz wichtig ist. Also Bewegung spielt eine Riesenrolle.
Das war jetzt quasi das Wort zum Samstag, wenn immer unsere neue Folge erscheint, aber ist angekommen bei uns. Das Thema Bewegung, das hatten wir auch eben schon mal kurz erwähnt, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und Alex, das ist vor allen Dingen dein Thema als sportbegeisterter Mensch, als Personal Trainer. Dass man täglich möglichst eine bestimmte Anzahl an Schritten rockt, ich glaube, das weiß mittlerweile jeder. Jeder hat ja auch so eine Uhr oder so einen Schrittzähler dabei oder sieht man ganz oft. Aber was würdest du denn empfehlen, wenn ich jetzt keine regelmäßige Sportart betreibe? Was kann ich denn täglich tun, damit ich wirklich so auf ein gesundes Maß an Bewegung komme, was fürs Herzchen gut ist?
Ja, es gibt da mittlerweile relativ gute Empfehlungen von der WHO, also von der Weltgesundheitsorganisation. Die waren früher auch noch nicht so dezidiert genau, wie es mittlerweile der Fall ist. Mittlerweile finde ich die wirklich sehr, sehr gut, weil sie wesentlich das ganze Problem quasi umfassen oder es wesentlich genauer beschreiben letztendlich. Denn mittlerweile sind die Empfehlungen so, dass empfohlen wird, pro Woche circa auf 150 Minuten moderates aerobes Training zu kommen. Aerobes Training, ich sag mal so ganz banal gesagt, Laufen ohne Schnaufen. Ist so ein banaler Satz, den ich häufiger mal benutze, aber es reicht ganz oft. Also das etwas schnellere Gehen, das Radfahren, Schwimmen, Tanzen, also alles, was dafür sorgt, dass dein Herz ein bisschen schneller schlägt, ohne dass du jetzt extrem außer Atem kommst. Alternativ dazu wird halt empfohlen, auf 75 Minuten intensives aerobes Training zu kommen. Das heißt, wenn ich jetzt nicht so der Freund bin von der moderaten Belastung, was schon mal gut wäre, womit ich mich auch anfreunden könnte, auch gerne entweder alternativ oder on top auf eine intensive Belastung zu kommen. Die kann ich mir gerne auf die Woche so ein bisschen aufteilen, das wäre kein Problem. Aber ich brauche schon so Einheiten, die jetzt nicht 2 Minuten dauern. Ne? Also nicht einmal Treppen steigen, ist auch schön, wenn man das macht, anstatt immer den Fahrstuhl zu nehmen. Aber ich sollte schon so auf 10 Minuten oder länger kommen. Also das Herz braucht schon so eine gewisse Zeitdauer unter Belastung. Und das wäre jetzt das Intensivere, sowas wie Laufen, Joggen, intensivere körperliche Belastung. Und was ich richtig gut finde, was die WHO nicht mittlerweile auch sagt, eine Stärkung der Muskulatur, also auch ein Krafttraining wird empfohlen. Dass man schon so an 2 Tagen in der Woche intensiver mal seine großen Muskelgruppen, also Beine, Rücken, Bauch, Brust, auch wirklich dementsprechend belastet. Deshalb finde ich mittlerweile die Empfehlung wirklich sehr, sehr gut.
Okay, zurück zur Ernährung. Wir wollen ja die 10 besten Lebensmittel besprechen heute. Schnell weg vom Sport hier. Da hatten wir eben schon die gesunden Öle. Kommen wir mal zu den Beeren. Und da kann ich glänzen heute, denn heute Morgen habe ich mir in das von meiner Frau selbst gemachte Granola-Müsli mit Milch auch schöne Beeren, also dunkle Beeren, rote Beeren reingetan. Das ist ja auch ein Tipp, den du immer wieder gerne gibst, weil du sagst, die können vor allem eins, nämlich antientzündlich wirken im Körper. Aber was bedeutet das genau?
Ja, ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, weil sich das, glaube ich, ganz viele da draußen nicht immer unbedingt vorstellen können. Wir machen es mal ganz simpel, so nicht medizinisch quasi. Stell dir einfach deinen Körper vor wie so ein Haus, das du gerne unbedingt beschützen möchtest. Und in diesem Haus gibt es halt manchmal Unruhestifter oder lass es die Kinder sein, wie auch immer, die den Schaden anrichten können. Und diese Unruhestifter, das sind diese klassischen freien Radikale. Und die können halt wirklich dein Haus zerstören, also deine Zellen, deine DNA, die können sie quasi beschädigen. Und dann kommt halt die Rolle der Antioxidantien ins Spiel. Und das sind quasi die Hüter, das sind die Aufpasser, das ist die Nanny, das Hausmädchen, was auch immer. Und die fangen halt diese freien Radikale ein und können die unschädlich machen. Und das ist halt ein riesengroßer Aspekt, weil das hast du gerade diesen klassischen Beeren in Obst, aber ich bin halt ein riesengroßer Beeren-Fan, weil die dir helfen können, deinen Körper wirklich gegen diesen oxidativen Stress, wie es so schon heißt, wissenschaftlich, zu schützen und dementsprechend diesen Stress zu reduzieren für deinen Körper. Und das ist dieser antientzündliche Aspekt.
Bei meinen Recherchen kamen dann auch relativ schnell die Nüsse und die Mandel ins Spiel und die werden auf der Hitliste für eine gute Herzernährung in Anführungszeichen auch ganz hoch gehandelt. Warum und wie viel sollten wir denn davon täglich futtern? Denn ich glaube, die sind jetzt nicht unbedingt bei jedem so selbstverständlich täglich.
Ja, muss man wirklich sagen, Nüsse, Mandeln, also alles aus dieser Richtung, was du gerade eben erwähnt hast, ist bei vielen nicht so regelmäßig vorhanden. leider oft in einer schlechten Variante, so das klassische Studentenfutter oder die gerösteten Erdnüsse oder solche gesalzenen Erdnüsse, die meine ich jetzt nicht, ne? Ich meine gern dieses Naturbelassene. Da locker so eine kleine Handvoll, gar kein Problem, fände ich wirklich sehr, sehr gut, weil das sind halt wirklich die Bombe an gesunden Fetten. Ne, die enthalten halt wirklich gerade diese ungesättigten und auch gerade mehrfach ungesättigten Fettsäuren, diese Omega-3-Fettsäuren, die ich ja immer super wichtig finde. Die haben auch Antioxidantien, das ist auch schön, die haben auch Ballaststoffe, also viele gute Aspekte. Aber gerade diese gesunden Fette stehen da extrem im Fokus. Deshalb gerade die bitte dem Körper zuführen, aber halt nicht über das Studentenfutter oder ähnlich verarbeitet, übergeröstet, gesalzen oder ähnliches.
Wenn man so in den Supermarkt durch die Gemüseabteilung läuft, dann strahlen die einen ja immer an, die Tomaten. Knallerot und glänzend. Jetzt muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Oft sind es eben die aus der Megamassenproduktion in den Niederlanden, wo mehr Wasser drin ist als sonst was. Aber gehen wir jetzt mal von einer richtig schönen roten regionalen Tomate aus, die vom Landwirt von nebenan kommt und auch wirklich wie eine Tomate schmeckt und nicht wie Wasser mit Farbe. Da ist ja auch eben dieser rote Farbstoff drin, der ja auch für die Herzgesundheit generell sehr wichtig ist. Ich finde, das kann man sich ja auch mal super merken. Rote Tomate, rotes Herz, passt irgendwie zusammen. Und ich finde, die hat ja auch wenig Kalorien. Und ich glaube, so was das Thema Kalorien angeht, da muss man ja einfach auch einen Blick drauf haben, wenn man das Herz eben nicht überlasten möchte.
Ja, du überlastest jetzt theoretisch damit nicht direkt das Herz, aber indirekt, weil zu viel Fette sorgen natürlich schon dafür, dass sich letztendlich dieses Thema Atherosklerose halt immer mehr in den Vordergrund spielt. Deshalb ist es natürlich toll, wenn ich etwas für meine Herzgesundheit tun kann, mit einer relativ, ja, gesunden Kalorienbilanz. Das heißt, gerade Tomaten, hast du ja gerade eben schon mal angerissen, das Thema, enthalten halt Lycopin. Und der ist halt wirklich besonders gut für unser Herz. Denn Lycopin ist ein ganz starkes Antioxidant, gehört halt zu diesen Carotinoiden und die sind halt auch dementsprechend für diese Farbe dann verantwortlich. Und es sorgt halt einfach dafür, gerade dieses LDL-Cholesterin, was ich gerade eben schon mal angeschnitten hatte, zu reduzieren. Sehr, sehr gut für die Verbesserung der Blutgefäßfunktion, Reduktion von Entzündungen, also dafür perfekt. Deshalb Tomaten sollten da auf keinem Speiseplan fehlen.
Ich weiß, Alex, beim Wort Superfood zuckst du erstmal immer so kurz zusammen. Man liest es jetzt wieder überall, bezogen auf wirklich regionale Produkte, auf Gemüse. Und ich habe eigentlich auch so eine ganz coole Bilanz, weil ich gerade wieder so ein bisschen Ernährungstagebuch führe. Hatte letzte Woche Brokkoli, gestern den Kohlrabi. Also alles Gemüsesorten, die sich auch sehr positiv aufs Herz auswirken. Was ist denn da drin?
Ja, ein paar Teilaspekte hatten wir gerade eben schon mal angesprochen. Sowas wie die Ballaststoffe, wie die Antioxidantien. Es geht mir jetzt eigentlich um das Spezifische, was halt gerade diesem Kohlgemüse wie bei Brokkoli und Kohlrabi enthalten ist. Und das ist zum einen Kalium. Das kennen viele nicht unbedingt als klassisches Mineral, was die Herzgesundheit mit beeinflusst. Aber das hat einen ganz wichtigen Einfluss auf die Regulierung unseres Blutdrucks. Denn ein ausgewogener Kaliumspiegel kann wirklich dazu beitragen, den Blutdruck zu senken und halt dadurch auch das Risiko für Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu reduzieren. Und was dabei auch noch interessant ist, es enthält Nitrat. Wichtig, nicht zu wechseln mit Nitrit, was ich ganz oft negativ in, ja, solchen Geschichten wie zum Beispiel der Fertigpizza oder ähnlichem erwähnen würde. Denn gerade Nitrat sorgt dafür, dass im Körper zu Stickstoffmonoxid umgewandelt wird. Und das braucht man sich jetzt nicht merken an irgendwelchen komplizierten Reaktionen im Körper. Aber das hilft halt einfach dafür, Blutgefäße zu erweitern und den Blutfluss dadurch zu verbessern. Und das ist halt wirklich für die Herzgesundheit ganz entscheidend. Neben den ganzen Vitaminen, Mineralstoffen, die es noch enthält, die super gut sind, sowas wie Vitamin K, was wichtig ist für die Blutgerinnung, Folsäure. Aber das sind eigentlich so zwei Aspekte, die gerade diese beiden Lebensmittel auszeichnen.
Jetzt steht ja auf meiner schlauen Liste als nächstes dunkle Schokolade. Da freuen sich jetzt natürlich alle Naschkatzen. Aber auch die soll eine positive Wirkung haben, laut Ernährungsexperten. Stimmst du dazu?
Ja, wichtig. Ganz wichtig dabei erstmal, dunkle Schokolade. Ne? Das heißt, wir reden hier von einem Kakaogehalt von 70% oder mehr.
Es wird staubig dann schon so leicht, ne?
Genau, also jeder, was er mag, ne? Also ich finde ab 80, 85 jedem das Seine, mir schmeckt das ehrlich gesagt dann nicht mehr. Das hat für mich nichts mehr mit Schokolade oder Genuss zu tun. Aber diese dunkle Schokolade und so ein Kakaogehalt von 70, finde ich, der schmeckt auch mir noch ganz gut. Aber natürlich, umso höher dieser Kakaogehalt ist, desto mehr Flavonoide, Antioxidantien enthält halt einfach die Schokolade. Und das natürlich für die Herzgesundheit dann dementsprechend von Vorteil. Also da muss ich schon hinkommen. Dann habe ich auch wirklich einen Aspekt. Denn schon in mehreren Studien wurde es auch veröffentlicht, dass dunkle Schokolade die Durchblutung wirklich verbessern kann, den Blutdruck senken kann. Aber halt, wie gesagt, ich brauche die dunkle Schokolade und, ne, jetzt ein ganz wichtiger Aspekt, die Portionsgröße. Ne, eine kleine Portion am Tag, das sind vielleicht 2, 3 Stückchen. Das reicht dann. Das ist noch nicht mein ganzer Schokoriegel. Also dann ist schon Ende. Also nicht jetzt denken, ich kaufe mir jetzt um die Ecke am Kiosk die Tafel Schokolade, das wäre jetzt eine super Idee. Nee, explizit dunkle Schokolade, 70% plus und 1, 2, 3 Stückchen.
Tja, da beiße ich doch dann lieber in die Knoblauchzehe, glaube ich. Ist auch nicht jedermanns Sache, aber ist eben auch gesund, Knoblauch. Man kann ja auch dezent damit würzen, verschiedene Speisen, aber vielleicht gelingt es uns ja heute in dieser Folge auch so den einen oder anderen Zweifler überzeugen, warum unbedingt Knoblauch und wenn es nur dezent ist, unbedingt mit rein sollte in den Speiseplan.
Ja, Knoblauch enthält Allicin. Das ist eine ganz interessante Verbindung, denn die kann halt wirklich sehr gut dazu beitragen, diesen LDL-Cholesterinspiegel zu senken, aber auch gleichzeitig das gute Cholesterin, also das HDL, zu erhöhen. Und das ist halt ein ganz entscheidender Gamechanger. Also das heißt, der wirkt quasi an beiden Ecken von diesem Cholesterinspiegel, an beiden Varianten. Und deshalb ist das super interessant und ganz entscheidend und spannend und hat halt wirklich auch eine blutdrucksenkende Wirkung. Und dadurch ist es halt sehr, sehr interessant. Neben diesen ganzen anderen positiven Aspekten wie den antioxidativen Eigenschaften hat es halt auch noch eine Durchblutungsförderung. Das ist halt auch ein Aspekt, den man ganz oft positiv bewerten muss, gerade bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Deshalb, ja, ein riesengroßer Knoblauch-Fan, was das angeht. Extrem schlecht vielleicht für das Miteinander mit anderen Menschen, aber extrem gut für eure Herzgesundheit.
Immerhin. Nun wollen wir nicht den Teufel an die Wand malen, aber bevor wir gleich so in der Hitliste der besten Lebensmittel für ein gesundes Herz weitermachen, nochmal die Frage an Professor Bürgermann. Es ist ja manchmal je nach Art der Herzerkrankung eben auch nötig, dass operiert wird. Da zucken jetzt vielleicht erstmal viele zusammen und haben so ein bisschen Angst, verständlicherweise, denn eine Operation am Herzen ist ja immer sowas, naja, wo einfach so ein bisschen Muffensausen dabei ist. Das kann man ja auch nachvollziehen. Aber am Klinikum Niederrhein, speziell am Herzzentrum in Duisburg, wird minimalinvasiv operiert. Was genau bedeutet diese Art der Operation?
Ja, minimalinvasiv verfolgt immer das Ziel bei den jetzt immer komplexer werdenden Patienten. Sie müssen sich vorstellen, wir haben natürlich ein Patientengut, was sehr demografieanalog sich verhält. Die Patienten werden immer älter. Was passiert mit Patienten, die immer älter werden? Die bringen auch immer mehr Nebenerkrankungen mit. Und was man ganz klar wissenschaftlich zeigen kann, ist, dass Patienten, die alt sind, viele Nebenerkrankungen haben, weniger Toleranz haben, ein Trauma oder eine Belastungssituation, auch wie eine Operation es darstellen würde, auszubalancieren, also gut damit zurechtzukommen. Und das ist der prinzipielle Ansatz zu sagen, wir gehen einen minimalinvasiven Weg. Was machen wir bei minimalinvasiver Chirurgie oder Intervention oder Behandlung? Wir versuchen einfach Aspekte der Operation wegzulassen, die den Patienten zusätzlich belasten würden. Das kann zum Beispiel sein, wenn wir Patienten haben mit einer koronaren Herzerkrankung, also Verkalkung der Herzkranzgefäße, die zum Sauerstoffmangel führen am Herzen, ist es je nach Komplexität dieser Erkrankung erforderlich, dass die Patienten eine Bypass-Operation bekommen. Bisher war es so, dass diese Patienten an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen werden mussten, also Herz- und Kreislauf durch Herz-Lungen-Maschine übernommen werden musste. Und dann musste das Herz auch noch durch eine kardioplegische Lösung, das ist eine Lösung, die quasi ein Herzlähmung zu einer Herzlähmung, zu einem Herzstillstand führt, stillgestellt werden. Das können wir inzwischen anders und dafür sind wir Spezialzentrum. Ich würde mich auch als Protagonist dieses Verfahrens insgesamt in den letzten 20 Jahren bezeichnen. Das ist ein Verfahren, wo wir am schlagenden Herzen operieren. Wir stabilisieren dann die Gefäße regional. Wir können auf die Herz-Lungen-Maschine verzichten und auf den Herzstillstand verzichten. Und so sehen Sie, haben wir schon zwei Faktoren einfach weglassen können, die zu einer zusätzlichen Belastung des Patienten führen können. Das ist das eine. Also wir können zum Beispiel die Herz-Lungen-Maschine weglassen, um minimalinvasiv, weniger belastend zu werden. Das andere ist, wir können zum Beispiel den Zugangsweg minimieren, also nicht mehr den ganzen Brustkorb eröffnen, sondern zum Beispiel zwischen den Rippen einen Zugang zum Herz schaffen. Oder wenn man es dann noch innovativer haben möchte, und das machen wir seit Mai letzten Jahres, robotisch unterstützte Eingriffe. Da müssen wir gar keinen Schnitt mehr machen, sondern wir machen ungefähr daumengroße Löcher in den Brustkorb des Patienten und können dann auch über diese Löcher die entsprechenden Gefäße entnehmen, die entsprechenden Gefäße aufsuchen und eine Bypassanlage durchführen.
Und das alles passiert mit hochmodernster Technik, denn bei Ihnen in der Klinik kommt ja sogar der Da Vinci-Roboter zum Einsatz und das ist jetzt mal hochspannend.
Man kann also zum Beispiel Bypass-Chirurgie kann man robotisch unterstützt machen mit dem Da Vinci-System, aber auch Mitralklappenchirurgie zum Beispiel. Und alles führt natürlich, wenn wir die Belastung verringern, führt auch zu einer schnelleren Rekonvaleszenz der Patienten, also zu einer schnelleren Erholung. Die Patienten sind schneller wieder zu Hause, haben schneller wieder Lebensqualität. Ganz wichtig ist, glaube ich, auch für die Patienten zu wissen, dass ein Roboter, wenn man den sich jetzt in der Industrie vorstellt, wenn Sie da die Bilder aus der Autoindustrie im Kopf haben, der macht das ja selbstständig. Da muss kein Patient eine Sorge haben, sondern der Roboter, der richtigere Begriff wäre Telemanipulator, unterliegt komplett der Steuerung des Chirurgen.
Ein paar Punkte haben wir noch auf unserer Top-Ernährungsliste stehen, Alex, zum Beispiel die Ballaststoffe. Eben haben wir schon kurz drüber gesprochen. Die bitte schön in allen Variationen, in allen Formen. Spontan kann ich aus meinem persönlichen Ernährungsalltag sagen, dass ich mir meistens morgens immer so ein bisschen Flohsamenschalen auch drüber streue. Also gute Ballaststoffe, die schmeckt man dann auch eigentlich gar nicht so. Welche Lebensmittel sind denn so deine Favoriten, wenn wir über Ballaststoffe reden?
Ja, also natürlich sind solche Sachen wie die Leinsamen, die Chiasamen top, weil auf 100 Gramm haben die 20, 30, sogar manche bis zu 35 Gramm, also die bestehen quasi aus Ballaststoffen pur. Aber ist ja logisch, davon schmeiße ich mir nicht sonst zu viel auf mein Essen drauf. Also davon nehme ich ja keine 100 Gramm. Sonst geht das ein bisschen nach hinten los, im wahrsten Sinne des Wortes. Deshalb, da sollte man schon drauf achten, dass vielleicht als unterstützendes Tool, genauso wie du es gerade eben erwähnt hast, über die Flohsamenschalen, Leinsamen, Chiasamen oder ähnliches zu arbeiten. Aber was natürlich am einfachsten ist, die Ballaststoffe über Hülsenfrüchte. Ne? Die Kichererbsen, die Bohnen, die Linsen. Da habe ich halt so 15 bis 20 Gramm ungefähr auf 100 Gramm, aber davon kann ich auch eine gewisse Menge essen. Aber auch Obst ist nicht zu vernachlässigen, ne? Also ob das nun Himbeeren sind, Brombeeren, haben auch 5 bis 6 Gramm auf 100. Also das sind auch wirklich sehr, sehr gute Werte. Ich muss halt einfach probieren, mehr in diesen Bereich reinzukommen, was zum Beispiel Samen angeht, was ich extrem interessant finde, Hülsenfrüchte reinzukommen, um einfach am Tag auf seine ungefähr 30 Gramm an Ballaststoffen zu kommen.
Ich habe mal im Rahmen eines Intervallfasten-Experiments fürs Fernsehen geguckt, was kann ich mir denn so machen noch, was gesunde Fette hat etc. Letztendlich bin ich auf die Avocado gekommen, habe die dann zusammen mit einem Spiegelei gemacht, fand ich mega lecker. Ja, die Ökobilanz ist nicht so toll, weil die kommt ja nun mal von weit her. Aber was gerade Fettsäuren angeht, Vitamine, Mineralstoffe, ist das ja auch was, was dann extrem toll sein müsste, um die Herzgesundheit zu unterstützen.
Ja, es gibt da mehrere amerikanische Studien, die sich schon sehr viel damit beschäftigt haben und auch in anerkannten Fachblättern das Ganze schon veröffentlicht haben. Und da war es wirklich so, dass der Verzehr von Avocado wirklich mit einem geringeren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden war. Das ist ganz interessant, weil das auch schon in mehreren unterschiedlichen Studien nachgewiesen wurde. Und deshalb kann man wirklich sagen, dass es auch einen positiven Einfluss hat auf den Cholesterinspiegel, also den dementsprechend zu senken. Gerade halt das gerade eben schon angesprochene LDL-Cholesterin. Und so kann ich halt einfach das Risiko für Arteriosklerose und Herz-Kreislauf-Erkrankungen verringern. Und du weißt, ich bin grundsätzlich wegen anderer Aspekte nicht unbedingt der Mega-Fan der Avocado, aber was das Thema angeht, ist das natürlich ein Lebensmittel, was man sehr, sehr gut essen kann mit sehr, sehr gesunden Fetten. Und das hat man halt selten in dieser Form, außer jetzt halt bei solchen besonderen Bestandteilen wie tierischen Lebensmitteln, wie diesen ganzen Fischbereichen oder diesen Nüssen. Und viele vertragen ja auch Nüsse nicht so ganz gut oder haben vielleicht Allergien. Und deshalb ist ein Avocado dafür wirklich eine sehr gute Alternative.
Kann man also mal machen. Eine gute Alternative zum Fleisch etwa sind ja die Kichererbsen und die Linsen, die du eben angesprochen hast. Also auch Hülsenfrüchte natürlich, weil sie eben reich an wirklich tollem Protein sind. Und in dem Zusammenhang kommt die Sojabohne noch auf den Tisch, sprichwörtlich. Denn der sagt man auch nach, dass sie vor Herzinfarkt schützen kann.
Ja, dabei ganz wichtig, weil viele von euch wissen ja, dass ich die ganzen Sojaprodukte nicht leiden kann. Aber dabei nochmal ganz entscheidend, ich hasse Tofu, nicht Sojabohnen. Also ich hasse das Produkt, was viele daraus herstellen, weil das für mich ein riesen Allergietreiber ist, aber nicht die Sojabohne an sich, die finde ich gut. Diese ungesättigten Fettsäuren, das ist einfach der Gamechanger, der ganz entscheidend ist. Und diese extrem hohe Menge an ungesättigten Fettsäuren, gerade diese Omega-3-Fettsäuren, sorgen halt dafür, diesen Cholesterinspiegel zu senken, Entzündungen im Körper zu reduzieren. Und das ist was, glaube ich, viele sich gar nicht mal so unbedingt vorstellen, weil viele immer nur an Fett denken. Aber dieses Fett in gesund und ungesund macht einfach einen riesen Unterschied. Und ich glaube, das ist für viele mal wichtig zu verstehen. Denn gesättigte und ungesättigte Fettsäuren, damit können ganz viele gar nichts anfangen, glaube ich. Aber man kann sich das quasi so vorstellen. Diese gesättigten Fettsäuren, stell mal vor, du baust mit Lego dir so ein Haus. Das sind wie normale Legosteine. Wenn du die zusammendrückst, sind die einfach fest miteinander verbunden. Und wenn wir davon dann zu viel im Körper haben und die sich in unseren Blutgefäßen sammeln, verstopfen die einfach. Und das führt dann zu diesen klassischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und ungesättigte Fettsäuren sind wie so, stell dir mal vor, flexible Legosteine. Sind halt auch Fette, aber mit flexiblen Verbindungen. Die passen besser zusammen, können flexibler durch die Blutgefäße kommen, ohne die halt dann dementsprechend so zu verstopfen. Und das ist quasi der Unterschied, um es mal nicht medizinisch auszudrücken, zwischen ungesättigten und gesättigten Fettsäuren. Und deshalb sind halt gerade diese Varianten dafür super wichtig.
Jetzt müssen wir natürlich auch mal auf die Getränke gucken. Denn wer sich jeden Tag ein paar Bier reinschraubt, Wein oder sonstige Sachen, der muss natürlich auch damit rechnen, dass das Herz irgendwann ja in Mitleidenschaft gezogen wird. Und darum ist natürlich Wasser sehr, sehr wichtig. Viel Wasser trinken. Warum gerade Wasser? Und warum nicht ein Früchtetee oder mein Saft zwischendurch?
Ja, bei Saft wäre ich jetzt nicht so unbedingt dabei. Bei Wasser und Tee können wir uns gerne drüber unterhalten. Also einmal beim Thema Wasser natürlich, sollte man ein gutes Wasser nehmen. Bedeutet, ich will jetzt keine Werbung machen für ein bestimmtes Wasser, aber ein Wasser, was halt wirklich reich an Mineralstoffen ist, wie Magnesium, Calcium, Kalium, weil die halt einen ganz großen Einfluss haben bei der Regulierung von unserem Herzrhythmus, der Muskelkontraktion, Blutdruckkontrolle und deshalb dafür ganz, ganz vorteilhaft sind. Da sollte man einfach das Etikett mal umdrehen. Wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr uns auch gerne schreiben. Ich möchte jetzt keine Marken unbedingt nennen. Aber ist natürlich auch ein bisschen von Region zu Region unterschiedlich. Und beim Thema Tee kann ich sagen, alles, was in Richtung von grünem Tee geht, zum Beispiel sehr, sehr gut. Reich an Antioxidantien, perfekt für gesundheitsfördernde Eigenschaften. Gerade diese Polyphenole, Katechine, sagt jetzt jemand nicht unbedingt was, aber die bekämpfen halt diese freien Radikale. Und kann sogar eine cholesterinsenkende Wirkung haben, was viele sich vielleicht beim Tee nicht unbedingt vorstellen können. Und können auch einen positiven Aspekt haben. Also zum Beispiel bei Hibiskus-Tee hat man das auch herausgefunden, dass sie den Blutdruck senken können. Also deshalb Tee in gesunder Form sehr, sehr gut. Und Wasser mit vielen Mineralien anteilig auch sehr, sehr gut.
Perfekt. Vor allen Dingen der grüne Tee oder der Hibiskus-Tee. Beide können ja auch eine super Alternative zum Kaffee sein. Wenn ich zum Beispiel morgens meine 2 Tassen Kaffee zum Frühstück hatte, dann ist das dritte Heißgetränk um 11 mittlerweile auch eher mein grüner Tee statt die dritte Tasse Kaffee. Das passt eigentlich ganz gut, dass man da noch eine schöne Alternative hat. Jetzt hatten wir 10 Lebensmittel bzw. Getränke, die besonders gut sind für die Herzgesundheit. Und es war eine ganze Menge Info, eine ganze Menge tolle Tipps von Alex und natürlich auch von Professor Börgermann. Jetzt möchten wir aber noch mal die Quintessenz zusammenfassen. Bei so viel Input immer nicht ganz einfach. Darum gibt's die 5 Tipps für deine Gesundheit jetzt hier von Alex.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Tipp Nummer 1, die Schokolade. Ich kann jetzt verstehen, dass ganz viele von euch jetzt total gerne die Schokolade aus dem Schrank kramen, aber bei Schokolade hat es auch wirklich nur einen positiven Effekt für unser Herz-Kreislauf-System, wenn es eine dunkle Schokolade ist, also mit mehr als 70% Kakaoanteil und auch nur in einer gesunden Dosis. Das heißt, 1-2 Stücke am Tag würden dort vollkommen den Effekt erzielen. Punkt Nummer 2, die Aktivität. Und gerade dort ist es entscheidend, die Mischung macht's. Also sowohl bin ich ein Freund davon, wenn man eine moderate Aktivität hat, aber auch manchmal eine etwas intensivere. Also wenn ich nicht nur spazieren gehe, sondern auch mal je nach körperlicher Konstitution zum Laufen übergehe oder zum Schwimmen, plus natürlich ein gesundes Krafttraining. Also auf allen Ebenen sollte ich etwas dafür tun, für eine gute Herzgesundheit. Tipp Nummer 3, das Wasser. Ja, ich weiß, es ist gemein und viele mögen dieses extrem weiche Wasser. Aber warum schmeckt das Wasser weich? Weil halt leider wenig drin ist. Das heißt, ein gutes Mineralwasser schmeckt halt oft leider auch ein bisschen hart. Ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine. Gerade dann enthält es halt auch wirklich viele Mineralien, gerade was solche Bereiche angeht wie Magnesium, Calcium, Kalium. Und deshalb bitte immer mal diese Packung umdrehen, egal wie schön die Werbeversprechen sind, wie gesund das Wasser ist. Auf der Rückseite steht da drauf, was auch wirklich drin ist. Punkt Nummer 4. Ich hasse Tofu, aber kein Soja. Und deshalb ganz entscheidend, die Sojabohne ist wirklich gut. Das heißt, Soja ist wirklich ein entscheidender, positiver Aspekt. Und deshalb ruhig mal auf die Sojabohne an sich zurückgreifen. Wird bei uns in Deutschland viel zu selten gemacht. Wir nehmen immer Tofu, aber gerne die Stufe davor, das gesunde Produkt, was aus der Natur kommt, gerne mal in den Ernährungsplan integrieren. Euer Herz wird es euch danken. Und als letzter Aspekt, Salz. Wir Deutschen essen einfach viel zu viel Salz und deshalb gerade bitte achtet mal darauf, auf diese versteckten Salze, die man vielleicht nicht mal unbedingt wahrnimmt, denn in ganz vielen Fertiggerichten, in ganz vielen verarbeiteten Lebensmitteln, die klassische Pizza Salami, da ist schon so viel drin, dass der komplette Tagesbedarf gedeckt ist oder sogar schon übererfüllt ist. Deshalb bitte einmal mehr die Packung umdrehen, dass wir auf einen gesunden Salzkonsum im Alltag achten.
Ja, damit werden wir hoffentlich alle ein paar Jährchen älter, wenn wir das alles schön beachten und leben so ein bisschen gesünder und entspannter. Zum Schluss haben wir noch einen quasi sechsten Tipp für euch, denn es geht jetzt in die heiße Phase beim Deutschen Podcastpreis 2024. Bis zum 20. Mai könnt ihr noch abstimmen und gerade wird auf Instagram auch die Kategorie Bester Ratgeber beworben. Da sind Alex und ich mit Gesund gefragt eben auch vertreten. Und wie heißt es so schön auf der Insta-Seite vom Deutschen Podcastpreis? Unser Leben steckt voller Fragen. Ist A gesünder als B? Wie investiere ich mein Geld richtig? Welcher Podcast macht das Leben leichter? Und da hoffen wir natürlich, dass Gesund gefragt auf jeden Fall dabei ist. Und damit wir unsere Community noch ein bisschen ausbauen können und mehr tolle Tipps für ein gesundes Leben oder speziell für ein gesundes Herz in die Welt zu posaunen, sind wir auf eure Unterstützung angewiesen. Den Link zum Abstimmen, den findet ihr auch bei uns, Podcast Gesund gefragt, bei Instagram in der Story. Einfach draufklicken, geht in Sekundenschnelle und eure Stimme ist bei uns. Wir zählen auf euch. In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit und bleibt gesund.
Das war Gesund gefragt, der Expertentalk mit Thorsten Slegers und Alexander Nicolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.